Das KI-Universum, unendliche Möglichkeiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Willkommen zu Mensch und Maschine mit Klaus Scharke. Mit dem Fokus Entdecken, Verstehen, Gestalten, die Welt der künstlichen Intelligenz, erforschen wir in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten die tiefgreifenden Veränderungen, die der KI-Einsatz mit sich bringt. Wir diskutieren ethische Fragen, beleuchten technologische Fortschritte, analysieren gesellschaftliche Auswirkungen und beschäftigen uns mit dem konkreten Einsatz dieser neuen Werkzeuge. Begleiten Sie uns beim Erkunden dieser spannenden Herausforderung, Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz. Heute bei uns zu Gast Jan R. Krause, Professor für Architektur Media Management an der Hochschule Bochum, Gründungsdirektor des Berliner Büros Office for Architectural Thinking, Architekturvermittler und Autor zahlreicher Publikationen über Architektur und Architekturkommunikation. Willkommen, Herr Professor Krause. Schön, dass wir Sie heute bei uns zu Gast haben.
Ja, vielen Dank, Herr Scharke, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Herr Krause, unser Thema heute ist ja der KI-Einsatz in der Architekturkommunikation. Und lassen Sie unsere Hörerinnen und Hörer zuerst auf den aktuellen Stand bringen. Wie definieren Sie als Experte in diesem Bereich das Feld der Architekturkommunikation?
Das ist eine gute Frage. Architektur ist 10% Inspiration und 90% Kommunikation. Wir tun als Architektinnen und Architekten viel, um diese eine starke Idee zu vermitteln und zu realisieren und so anzupassen, dass sie gut zu den Menschen passt und zu dem Ort und zum Klima. Und das erfordert neben der planerischen Leistung eine gut gestaltete Kommunikationsprozesse. Insofern ist Architekturkommunikation ein weites Feld und ich unterscheide in drei Kommunikationsprozesse, die gut gestaltet werden wollen. Das ist zuerst die Moderation von Partizipationsverfahren. Das ist zweitens das planungs- und baubegleitende Kommunikationsmanagement. Und drittens die mediale Architekturvermittlung an Presse und Öffentlichkeit. Und das sind auch genau die drei Kommunikationsfelder, die wir in unserem Masterstudiengang Architektur Media Management untersuchen und entwickeln. Und unser Anliegen ist hier innerhalb dieses einen Jahres aus Architekturstudentinnen Kommunikationsprofis zu machen.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese kurze Unterscheidung. Wenn ich da draußen bin, ich gebe ein Stadtmagazin für Kassel und Region heraus, wir berichten regelmäßig über Architektur, über Stadtentwicklung, dann haben wir natürlich auch mit Architektinnen und Architekten zu tun, die uns dann manchmal sagen, Herr Scharke, die Sprache des Architekten ist die Zeichnung, ja, oder das Werk spricht für sich selber, ne, und so weiter. Also wie schätzen Sie so etwas aus Ihrer Perspektive ein? Vielleicht ist das halt auch, ne, auch diese Dinge modernisieren sich, wir werden anders ausgebildet an den Universitäten, aber vielleicht so die Generation der Älteren unter uns, die kennen das vielleicht noch so mit einem bestimmten Duktus auch. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, das ist gar nicht eine Frage des Alters, sondern tatsächlich des Erlebens. Also einerseits muss das Werk natürlich für sich sprechen, denn am Ende steht es da ohne weitere Erläuterung. Die Qualitäten eines Raumes müssen sich im Leben selbst vermitteln und bewähren. Andererseits aber entsteht Architektur natürlich immer im Kontext und immer im Dialog. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, es ist absolut nützlich und hilfreich, Hinweise mitzugeben, wie die Aufgabenstellung war, wie die Nutzeranforderungen sind, was der Ort eigentlich hergibt an Rahmenbedingungen, die Nachbarschaft, die klimatischen Rahmenbedingungen und auch erkennbare Umweltauswirkungen. Das alles nimmt Einfluss auf bestimmte architektonische Entscheidungen. Und deswegen ist, glaube ich, die Architekturvermittlung als begleitende, sozusagen als Begleiter der Architektur, die für sich selbst sprechen muss, extrem wichtig und eine wertvolle Wahrnehmungsschulung.
Und wenn wir jetzt, also wir sprechen, weil wir natürlich daherkommen, gerade explizit von Architektur, würden Sie die anderen Planungsdisziplinen, ich nenne mal Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebau, Landschaftsarchitektur auch mit einbeziehen in das, worüber wir gerade sprechen, einfach damit wir für unsere Hörerinnen und Hörer das nochmal klar haben?
Ja, ich finde diese Abgrenzung zwischen den Planungsdisziplinen eigentlich ein bisschen altmodisch. Also wo ist die Grenze zwischen Architekt und Innenarchitekt, Stadtplaner, Landschaftsplaner? Am Ende geht es doch darum, gute Räume zu gestalten für Menschen. Es geht darum, Räume zu gestalten für Begegnung. Und ich glaube, die Menschen, die diese Räume letztlich benutzen, unterscheiden nicht, war das Innenarchitektur oder Stadtplanung oder Landschaftsplanung. Das muss gut zusammengehen. Deswegen ist eben auch diese Kommunikation in Planungs- und Bauprozessen so enorm wichtig, damit dann natürlich die verschiedenen Fachdisziplinen, die ihre Berechtigung haben, so gut zusammenwirken, mit einer klaren gemeinsamen Zielvorstellung, dass da ein Ganzes draus entsteht und nicht Werke unterschiedlichster Disziplinen.
Sie hatten ja drei Felder angesprochen. Das eine war die Moderation, das andere war die Begleitung des Bauprozesses und des Planungsprozesses und dann die mediale Vermittlung. Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer in der gebotenen Kürze, aber doch so ausführlich, wie wir es brauchen, vielleicht diese drei wesentlichen und zentralen Aspekte nochmal erläutern, bevor wir dann konkret zu dieser Frage kommen, was machen wir eigentlich mit der KI?
Ja, gern natürlich. Also fangen wir mit dem ersten an, Moderation von Planungsprozessen oder Moderation von Partizipationsverfahren. Das ist etwas, was so eine neue Bedeutung bekommen hat in den vergangenen Jahren. Da geht es ja darum, möglichst frühzeitig die unterschiedlichsten Anforderungen an ein Gebäude, an einen Raum, an einen Ort zu identifizieren, zu analysieren und zusammenzuführen. Neudeutsch läuft das immer so unter diesem Begriff des Stakeholder-Managements. Da ist natürlich der Bauherr als Auftraggeber, da sind aber die Nutzer mit ihren vielfältigen Perspektiven. Nehmen wir eine Schule, wir haben einen starken Fokus auf die Frage der Pädagogik. Wie will die Pädagogik übersetzt werden in einen guten Raum? Die Schule ist ein Raum zum Lernen für die Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig ist es aber auch ein Arbeitsplatz für die Lehrerinnen und Lehrer. Es ist ein Ort in der Stadt. Und hat heute ganz andere Möglichkeiten, noch wirklich Stadtbaustein zu sein, indem die Räume und Nutzungsmöglichkeiten der Schule auch nachmittags oder nach Schulschluss oder in den Ferien tatsächlich dem Quartier zur Verfügung gestellt werden oder bestimmte Einrichtungen auch von Einwohnern genutzt werden, wie die Cafeteria, die Bibliothek oder Musikräume. Und so gibt es vielfältige Wechselbeziehungen und Interessen, die hier in Deckung gebracht werden müssen. Und je besser wir die frühzeitig erkennen und bewerten und zusammenführen, umso besser und auch nachhaltiger wird dann das soziale Raumkonzept eines Gebäudes und ein echter, wertvoller Stadtbaustein. Und für diese Moderation in Partizipationsverfahren muss man vor allen Dingen viele Fragen stellen können, muss man gut zuhören können und muss man die vielfältigen Perspektiven gut managen können. Das ist eine ganz andere Kommunikationskompetenz, die da gebraucht wird, als dann im Planungs- und Baubegleitenden Kommunikationsmanagement. Planungsprozesse sind ja häufig mehrjährige Planungsprozesse. Vom Beginn einer Planung bis zur Schlüsselübergabe vergehen ja in der Regel bei kleinen Projekten 2, bei größeren Projekten 4 Jahre oder mehr. Und hier gilt es in diesem Planungs- und baubegleitenden Kommunikationsmanagement den Spannungsbogen zu halten, die unterschiedlichen Akteure immer wieder auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören, damit wir mit all unseren Beiträgen, ob das das Handwerk ist, ob das die Projektsteuerer sind, ob das die Kostenmanager sind, alle müssen irgendwie eine gleiche Qualitätsvorstellung haben, zu der sie ihren Beitrag leisten können. Und in diesem planungs- und baubegleitenden Kommunikationsmanagement haben wir natürlich einen täglichen Perspektivwechsel zu leisten als Architektinnen und Architekten. Manchmal sind wir mehr Baukulturmanager in dem Prozess, manchmal sind wir mehr Psychologen, manchmal sind wir Kostenmanager, manchmal sind wir Juristen. Natürlich sind wir die ganze Zeit Nachhaltigkeitsmanager und müssen auch diese Dimension immer wieder allen beteiligten Akteuren vor Augen rufen und sagen, wir haben hier eine Verantwortung für das Leben in dem Haus. Wir haben aber auch eine Verantwortung für die Umweltauswirkungen dieser Baumaßnahme. Und das ist eine enorme Leistung, die eine ganz andere Qualifikation, vielleicht auch eine ganz andere Persönlichkeit wieder braucht als die des vielleicht eher sensiblen Moderators in Partizipationsverfahren. Und schließlich, um die dritte Dimension anzusprechen, die Architekturvermittlung an Presse und Öffentlichkeit, diese mediale Architekturvermittlung, die braucht natürlich auch eine starke Zielgruppenorientierung. Und die braucht eine gute Kenntnis der verschiedenen Medien und Kanäle. Wenn Sie, Herr Scharke, eben gesagt haben, die Zeichnung ist die Sprache des Architekten, dann ist das eine Aussage, die ich sehr liebe, weil ich Zeichnung mag. Aber wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, Zeichnung ist ja ein Oberbegriff für alles das, was heute Architekturdarstellung mit Architekturdarstellung möglich ist. Das reicht von der persönlichen Handskizze bis zur digitalen Visualisierung oder dem KI-generierten Image. Und von daher ist das eine enorm vielfältige Welt, die am Ende aber auch wie die Sprache ganz präzise und zielgerichtet und passgenau gewählt und eingesetzt werden will. Das war jetzt eine etwas längere Antwort auf diese drei Dimensionen, aber vielleicht doch wichtig, um zu unterscheiden, welche Spezialisierung in jedem dieser Kommunikationsprozesse drin liegt und welche Methodik, aber auch welche Persönlichkeit man für die eine oder andere Phase braucht.
Das heißt, letztendlich, wenn wir jetzt uns die Architekturausbildung angucken, dann sind das natürlich auch durchaus neue Herausforderungen, die da mitschwingen, ne? Also wo sich natürlich Gesellschaft entwickelt hat und wo gerade die Partizipationsprozesse, die Sie ansprechen, in Stadtentwicklungsprojekten ja eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Und wir wissen ja, dass die Akzeptanz von großen Projekten elementar davon abhängt, wie gut Projekte halt auch kommuniziert und begleitet werden. Also das ist ja allgemein bekannt, oder auch die Möglichkeiten, sage ich mal, sich etwas anzueignen, möglicherweise stolz auf etwas zu sein. Sie hatten das Beispiel Schule eben angesprochen. Wenn die Schule eben nicht ein abgeschlossener Ort ist, der nach 14 Uhr nicht mehr betretbar ist, sondern wenn das Schulgebäude baukulturell spannend ist, wenn andere Aspekte bedient werden, dann ist das natürlich eine großartige Geschichte. Und gleichzeitig wissen wir beide ja auch, Sie haben das Stichwort Zielgruppe genannt, wie wichtig es ist, eine Kommunikation zu machen, die bei denen ankommt, mit denen man sprechen will. Ich nehme in der Uni-Lehre am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, wo ich Public Relations unterrichte, da sage ich den Studierenden immer ganz gerne, schreiben Sie so, dass es Ihre Großeltern verstehen. Natürlich, wenn ich in die Bauwelt will, dann schreibe ich anders, ist auch klar. Und vielleicht nochmal so diesen Aspekt von Ihrer Seite.
Ja, Sie haben eben gesagt, das ist eine neue Herausforderung. Ich glaube, neu ist diese Herausforderung gar nicht, sondern das ist schon immer das Wesen von Architektur und Planung gewesen. Aber es gibt, glaube ich, ein neues Bewusstsein dafür. Und es gibt natürlich eine neue und wachsende Komplexität, der Möglichkeiten, sich als Betroffener zu informieren, als Betroffener Stellung zu nehmen, selber zu kommunizieren, dafür oder dagegen, sich einzubringen, gleichzeitig auch sich abgeschnitten zu fühlen von Information und Kommunikation. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Neue daran, dass so diese begleitende Kommunikation, das ist kein Closed Shop mehr, sondern wir stehen als Architektinnen und als Architekten mit dem, was wir tun, in der Öffentlichkeit. Und wir müssen uns auch dieser öffentlichen Rolle stellen. Und nochmal, das ist, glaube ich, nichts Neues, aber die Öffentlichkeit nimmt früher und differenzierter auch am Entstehungsprozess teil. Wir können nicht mehr darauf warten, dass irgendwann der Bauzaun abgebaut ist und dann steht das neue Haus da und dann sprechen wir über das, was da steht, sondern schon der ganze Bauprozess, der Veränderungsprozess in der Stadt, der ist natürlich verbunden mit Spekulationen, mit Hoffnungen, mit Befürchtungen, mit Gerüchten, mit vielleicht manchmal auch ganz präzisem Wissen bei Einzelnen über das, was da kommt. Und das will im Kommunikationsprozess gut gemanagt werden.
Jetzt genau, Stichwort gut gemanagt werden. Wie kann konstruktiv und sinnvoll uns KI bei dieser Vielfältigkeit der Aufgaben, die Sie gerade erläutert haben, unterstützen? Da kommen wir jetzt ganz konkret zu möglichen Anwendungen, die Sie vermitteln oder die Sie halt auch in Ihrer täglichen Arbeit nutzen.
Wir könnten es wieder auf diese drei Phasen beziehen. Und ich beginne mit den Partizipationsverfahren, ob das jetzt im Städtebau ist, in der Stadtplanung oder bezogen auf ein einzelnes Gebäude, bei dem das bei dem sozusagen mehrere Perspektiven frühzeitig berücksichtigt werden wollen und sollen. Hier haben wir es ja zu tun mit einer großen Menge an Informationen und an Daten. Und das ist das, was KI ja gut kann. Die kann gut große Mengen an Daten auswerten. Und zwar nicht nur Zahlen und Fakten, sondern auch gesprochene Informationen oder gefilmte Informationen. Und hier können wir KI unterstützt sehr, sehr gut Menschen zu Wort kommen lassen, die bisher vielleicht nicht gehört wurden oder nicht zur Sprache gekommen sind, zum Beispiel auch, weil sie eine andere Sprache sprechen. Wir können mit den ganzen Übersetzungs-KIs sehr einfach Menschen eine Stimme geben, die in solchen Beteiligungsverfahren bisher eher untergegangen sind oder sich nicht angesprochen fühlten. Also ich glaube, die Erreichbarkeit und auch die Möglichkeit der Auswertung dessen, was dort zurückkommt. Dabei können KIs uns sehr stark helfen und zu neuen Qualitäten helfen.
Und wenn Sie jetzt in Ihrer täglichen Praxis schauen, haben Sie vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, also damit wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee davon geben können, wie setzen Sie es denn konkret ein?
Also zum Beispiel in solchen Partizipationsverfahren, die wir auch vielfach machen, machen wir beispielsweise filmische Interviews mit Menschen, über die wir ein bisschen mehr rauskriegen, als wenn wir denen nur einen Fragebogen zuschicken. Wir kriegen was raus über Blicke, über Gesten. Wir können mit denen an Orte gehen und über Orte sprechen und sagen, wie empfindest du diesen Ort? Und was können wir dann für Schlussfolgerungen daraus ziehen? Wir können in Sekundenschnelle solche Gespräche dann über eine KI verschriftlichen lassen. Ja, mit einer sehr hohen Präzision an Originalwiedergabe des gesprochenen Wortlauts. Wir können das, wenn es in einer anderen Sprache war, sehr schnell übersetzen lassen und wir können dann in diesen geschriebenen Texten sehr schnell nach Begriffen suchen lassen und gucken, wo sind da Übereinstimmungen. Was zum Beispiel interessant ist, wenn sich auch unterschiedliche Lager herauskristallisieren, kann man in den gesprochenen und dann verschriftlichen Texten sehr gut mal nach Schlüsselbegriffen suchen, die in beiden Lagern verwendet werden und dann sehr schnell gucken, in welchem Kontext wird das da benutzt, wo gibt es gemeinsame Erfahrungen und dann doch einen erkennbaren gemeinsamen Nenner. Und wie können wir dann ausgehen von diesem gemeinsamen Nenner auch sozusagen konkurrierende Lager zusammenführen und von dort etwas entwickeln, was wir vorher einfach übersehen hätten. Da hilft uns tatsächlich all diese KI-Instrumente, mit denen wir jetzt suchen, sortieren können, erheblich weiter, weil es einfach die Dinge beschleunigt. Aber wir müssen natürlich immer sehr genau wissen, wonach wir suchen und eine Idee haben, was wir draus machen wollen. Das nimmt uns die KI nicht ab.
Also das heißt, ich höre ganz klar ein Plädoyer dafür, dass wir als denkende, fühlende Wesen immer noch natürlich gebraucht werden in diesem Zusammenhang und dass wir der KI, also Sie haben das ja eben gesagt, also die kann sehr, sehr gut analysieren. Wir sollten aber eine Idee davon haben, was wir machen. Und ich habe in dem Interview mit Erik Sturm so das Wort vom Sparringspartner gehört. Mhm. Können Sie dem was abgewinnen?
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Begriff. Ich glaube, also wenn wir uns das sozusagen wissenschaftlich, akademisch genau angucken, die Phase der KI, mit der wir heute arbeiten, das ist ja ein sehr unscharfer Begriff. Ist das jetzt Big Data, ist das maschinenbasiertes Lernen oder ist das schon echte KI? Wir haben im Moment den Zustand erreicht von der sogenannten schwachen KI. Und schwache KI heißt, die kann zwar ziemlich viel, aber die kann nur unterstützen. Eigentlich sind es KI-Assistenten. Und die starke KI, was wir aus Science-Fiction-Filmen kennen, die eigenständige Entscheidungen trifft, die ist in dieser Form bisher nicht verfügbar. Und das weiß ich auch gar nicht, ob das wünschenswert ist. Ja, ob das Navigationssystem ist ja immer so ein schönes Beispiel. Da haben wir uns ja schon lange vor ChatGPT dran gewöhnt, dass wir eine KI benutzen, ohne sie so zu nennen. Ja, unsere Handys auf den Straßen funken zum Satelliten hoch, der erkennt, bewegen sich die Handys auf den Straßen oder nicht. Und dadurch wird dann eben gemeldet, die fahren dort nicht mit der vorgesehenen Geschwindigkeit, also wird die Strecke gelb angezeigt oder sie fahren gar nicht mehr. Dann bewegen, wenn diese Handys sich nicht bewegen, wird die Strecke rot angezeigt und dann gibt es Empfehlungen vom Navigationssystem, von der KI mit Berechnungen. Du könntest die Route nehmen, du könntest die Route nehmen oder die. Und dann hast du die drei Alternativempfehlungen und kannst eigenständig entscheiden, weiche ich aus oder hoffe ich darauf, dass der Stau weg ist, wenn ich dort angekommen bin. Also das ist, glaube ich, immer so ein ganz anschauliches Beispiel, um zu zeigen, wie wir mit KIs umgehen heute. Das sind Sparringpartner oder Assistenzsysteme, die uns helfen können, eine bessere Entscheidung zu treffen.
Jetzt vielleicht nochmal aus Ihrer ganz konkreten Praxis. Es gibt ja so drei große Obergruppen von Werkzeugen, die man so identifizieren könnte im Bereich der KI. Das ist einmal Text zu Text, ja. Dann Text zu Bild und dann Text zu Architektur oder Text zu Engineering. Und wo bewegen Sie sich oder nutzen Sie in Ihrer Arbeit parallel all diese Werkzeuge, je nachdem, welche Aufgabe vor Ihnen liegt?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Und genau die entscheidende Frage. Wir müssen erstmal herausfinden, welche KI passt zu mir. Selbst Text-zu-Text-KIs können ja zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und wenn ich mit der einen richtig gut arbeiten kann, heißt das nicht, dass die andere auf die gleiche Art, wie ich Fragen stelle oder Aufgaben stelle oder Prompte, zu ähnlich guten Ergebnissen führt. Also das ist eine wichtige Erkenntnis. KI ist nicht gleich KI. Und wir müssen herausfinden, welches ist die, mit der ich am besten arbeiten kann, die zu mir am besten passt und zu mir spricht. Und ich finde natürlich immer interessant, das ist auch etwas, was wir in der Lehre vielfach praktizieren, diese KIs zu kombinieren. Ja, also immer nur Text zu irgendwas ist mir zu wenig. Dafür sind die Möglichkeiten inzwischen ja auch zu großartig. Toll ist ja, wenn wir als Architektinnen und Architekten mit einer Skizze oder mit einem Modell oder mit einem dreidimensionalen Fundstück die Maschine füttern und sagen, jetzt lass uns das Ding mal skalieren. Eine schöne Übungsaufgabe, die wir früh machen, ist, dass wir ein Stück Papier zerknüllen mit den Studenten, die dieses zerknüllte Papier fotografieren, in die KI einlesen und dann bestimmte Befehle geben, wie man aus diesem dreidimensionalen Objekt zu einer Architektur kommt, zu einem Tiny House oder zu einem Hochhaus oder zu einer ganzen Stadt. Und das ist dann alles eine Frage der Überlagerung von Bildinformation und Textinformation. Und so können wir, glaube ich, als Architektinnen und Architekten mit den verfügbaren KIs heute schon sehr kreativ und auch sehr zielgerichtet arbeiten.
Wenn Sie das so sagen, dann habe ich den Eindruck, dass wir in jedem Büro Personen, eine oder mehrere, bräuchten, die sich dieses Themas ein Stück weit annehmen. Ist das die Realität oder wie kennen Sie es aus Ihren Erfahrungen, wie man jetzt sozusagen auch die Büros da draußen, Architektur- und Planungsbüros, mit diesen neuen Herausforderungen umgehen?
Ja, wir beraten tatsächlich mit unserem Unternehmen viele Architekturbüros in der Frage der KI-Implementierung in ihren Arbeitsprozessen. Und die sind ja vielfältig. Das reicht ja von der Entwurfs- und Wettbewerbsabteilung bis zur Buchhaltung. Die haben ganz unterschiedliche KI-Anforderungen. Oder im Personalmanagement, ja, wenn es darum geht, zum Beispiel umzugehen mit Stellenausschreibungen und Bewerbungen. Das sind wieder ganz andere KI-Tools, die da sehr nützlich sein können und sehr guten früher Filter sein können für das, was reinkommt und was man dann verwerten und wie man darauf antworten kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, erstmal eine gute Analyse zu machen. Wie sind die Prozesse in Büros? Welches sind die Anforderungen? Und welches sind auch die Erwartungen und Sehnsüchte, wo KI einen Beitrag leisten könnte zur Entlastung oder Effizienzsteigerung oder Beschleunigung von Prozessen, aber vor allen Dingen immer zur Qualitätssteigerung. Dafür nehmen wir uns mit den Büros immer Zeit, das sehr genau zu analysieren, dann auch zu gucken, wie hoch ist so die KI-Affinität der einzelnen Mitarbeiter in bestimmten Prozessabschnitten oder in bestimmten Abteilungen eines Architekturbüros. Und dann muss man dafür tatsächlich so ein ganz eigenes Organisationsmanagement entwickeln. Für manche Büros ist es richtig zu sagen, ihr habt so ein Head of AI und der hat die Dinge im Überblick und gibt die Empfehlungen und kann das auch anleiten oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trainieren, damit zu arbeiten. Und bei anderen Büros braucht man eine Matrixorganisation und muss sagen, ihr braucht eigentlich wirklich in jedem Zweig, die KI-Assistenz ist so spezialisiert, ihr braucht in jedem Zweig eigentlich einen, der sich mit dem Feld richtig gut auskennt, der gleichzeitig auch überblickt, was gibt es da für neue Entwicklungen, für Weiterentwicklungen. Die KIs überholen sich ja teilweise auch und lösen sich wieder ab, weil es andere gibt, die das plötzlich alles schon gelernt haben und besser sind als die, mit denen man letztes Jahr noch gearbeitet hat. Und das ist schon eine sehr spezialisierte Angelegenheit, je nach Affinität zu solchen digitalen Assistenten und je nach Spezialisierung und Anforderung in den verschiedenen Abteilungen muss man dann ganz unterschiedliche Organisationsformen entwickeln, die zu dem Büro gut passen.
Und Wenn Sie das, also eine hochgradig individuelle Geschichte höre ich daraus. Es ist ja, man kann es sich ja sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt in die Landschaft der Architekturbüros, der Planungsbüros schauen, dann gibt es oftmals im ländlichen Raum so Ein-Mann-Ein-Frau-Büros. Ne? Dann haben wir die Büros, also ich kenne das hier aus Kassel, 20, 30, 40, 50 Leute, und dann haben wir richtig große Büros. Ne? Und man kann sich ja sehr, sehr gut vorstellen, dass die Anforderungen da durchaus unterschiedlich sind an dieses Thema. Wenn jetzt für viele der Büroinhaberinnen, der Büroinhaber, ist das Thema ja durchaus Neuland. Und wenn Sie jetzt sagen, wie gehe ich denn da ran? Also was würden Sie empfehlen, wenn ich jetzt mich dieser Thematik widmen möchte, damit ich diese Qualitätssteigerung, die Sie mit dem Einsatz von KI verbinden, als ein zentrales Element für mich sozusagen auch realisieren kann?
Also als erstes würde ich tatsächlich sagen, definiert als erstes eine Zielvorstellung, was KI für euch leisten kann oder soll in einer bestimmten Leistungsphase meinetwegen. Ich glaube, nur über eine klare Zielvorstellung kommen wir dann auch zu einer guten Auswahl von KIs und einem Einsatz von KIs, wo man dann auch Lust hat, das von dort auszuweiten. Beispielsweise erlebe ich viele Architektinnen und Architekten, die sagen, naja, in diesem ganzen Entwurfsprozess, das ist ja unsere ureigenste Kernkompetenz, da gehe ich eher spielerisch ran, da kann ich auch gut damit leben, wenn von so einer KI, mit der ich mal was ausprobiert habe, Fehler erzeugt oder das Gegenteil von dem erzeugt, was ich als Entwurf eigentlich wollte, vielleicht entdecke ich darin trotzdem irgendwas, was mich inspiriert. Da haben wir eine ganz andere Methodik. Viele Büros sagen aber sozusagen, das Feld beherrsche ich ja, das ist meine Kernkompetenz. Wo ich Entlastung brauche, ist in diesen ganzen administrativen Dingen und in den Dingen, wo ich Sicherheit bieten muss, dem Bauherrn gegenüber, Kostensicherheit, Terminsicherheit und so weiter. Und deswegen würde ich immer empfehlen zu sagen, lass uns gucken, wo hilft dir die KI am meisten, und lass uns dann gucken, finden wir dort eine, die da schon richtig gut drin ist. Wenn ich das eben angesprochen habe, beispielsweise gibt es eine in der Schweiz entwickelte KI, Key Value, die tatsächlich Architektinnen und Architekten entwurfsbegleitend hilft, sehr präzise Kostenaussagen zu machen. Ja, auch in der Frühphase, wo vieles noch gar nicht bekannt ist, kann hier über eine große Zahl abgerechneter Bauprojekte in Verbindung mit, welche Qualitäten sind für die Kosten erzeugt worden, kann man sehr gut mit dieser KI als Sparringpartner arbeiten und sagen, ich will diese Qualitäten, welche Preise sozusagen haben bisher zu solchen Qualitäten geführt. Das ist eine KI, die Bildinformation und abgerechnete Baukosten miteinander verbindet, sodass man auch schnell so einen Abgleich machen kann. Meinen wir das Gleiche, du KI und ich, planender Architekt? Das ist ganz interessant. Das ist aber nicht einfach nur ein Baukostenindex, der da eingespeist worden ist, sondern diese KI ist über 5 Jahre trainiert worden mit Daten und Bildern und Aussagen, Ausschreibungstexten, und kommt deswegen dann zu so einer großen Präzision und Übereinstimmung von dem, was ich als Architekt reingebe und suche, und dem, was dann als Antwort kommt.
Jetzt ist es für uns ja, ich hatte vorhin ganz kurz mal diese drei wesentlichen Felder benannt, Text zu Text, Text zu Bild, Text zu Architektur, Text zu Engineering, wo wir uns bewegen. Wenn ich es richtig erinnere, im Vorgespräch haben Sie gesagt, es gibt allein in unserem Bereich, also Architektur und Planung, über 1000 KI-Anwendungen.
Ja.
Und das ist ja ein Dschungel sozusagen. Also wo ist mein Scout, wenn ich mich jetzt als Architekturbüro dieser Sache widmen will? Also wie komme ich da zu den richtigen Entscheidungen?
Ja, ich glaube, das ist ein Berufsbild, das sich entwickeln und das es tatsächlich geben wird. KI-Berater, die Unternehmen durchleuchten und gucken, wie arbeitet ihr und welche KIs passen dazu. Natürlich gibt es Websites, wo das versammelt ist. Es gibt sagen wir, die größte mir bekannte Website, die ganz interessant mal ist zum Reinschauen, ist AI in AEC. Das heißt ja Artificial Intelligence in Architecture, Engineering and Construction. Dort hat einer tatsächlich sehr fokussiert nur KIs gesammelt und tut das weiterhin nur für unser Feld, Architektur, Planung, Engineering und Construction. Das ist stark englisch geprägt und angelsächsisch und international ausgerichtet. Da finden sich noch weit mehr als 1000 KIs. Aber das ist ein guter Ort, um mal so eine erste Orientierung zu bekommen und auch zu verstehen, wie man dann Suchfelder zum Beispiel segmentieren kann. Ja, und man kann es natürlich entlang der Leistungsphasen machen, sagen, was passt gut zu Partizipation, was passt gut zu Entwurf, was passt gut zu Kostenermittlung, Terminplanung, Baustellenüberwachung oder eben zum Feld der Architektur, Vermittlung und Kommunikation. Ich glaube, man muss es wirklich segmentieren, denn die KIs, wie wir sie im Moment vorfinden, sind häufig so einzelne spezialisierte KIs. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren eine starke Konzentration erleben werden, wo KIs, die zusammenpassen, sich zusammentun. Ja, dass die Kosten-KI tatsächlich verbunden wird mit der BIM-KI, die Ausschreibungstexte erzeugende KI, die Baurechtsabgleich machende KI und die Lifecycle Assessment KI. Ich glaube, dass wir da in den nächsten 5 Jahren so Verbindungen kriegen werden, so dass man dann doch so die eine universellere KI hat, die dann bauplanungsspezifisch was Größeres leisten kann. Aber im Moment müssen wir sie uns noch sehr vereinzelt zusammensuchen und selber zusammenführen.
Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Potenziale gesprochen, also in den unterschiedlichen Bereichen. Stand heute, nochmal September 2024, wo sehen Sie die Grenzen der Anwendung aktuell in den Bereichen, die wir jetzt hier definiert und besprochen haben?
Na, ich sehe die Grenzen vor allen Dingen, die Grenzen der Anwendung vor allen Dingen bei dem Missverständnis, dass wir KI zu wörtlich nehmen und denken, da kommt etwas, was wirklich intelligent ist. Das ist es ja nicht, sondern es ist ja nur eine Auswertung von Daten auf Basis statistischer Häufung und einer gewissen Ähnlichkeit und Vergleichbarkeit. Wir kommen, glaube ich, gerade in eine interessante zweite Phase der KI-Anwendung, wo wir beginnen, das zu verstehen, dass das, was uns bisher an KIs geboten wird, im Grunde zu Zufallsergebnissen führt, die jetzt aber in dieser zweiten Phase besser und präziser werden, wenn wir verstehen, dass wir diesen KI-Assistenten trainieren müssen. Wir müssen den selbst trainieren. So wie wir einen neuen Mitarbeiter in unserem Unternehmen, der kriegt ein Einführungsprogramm, der lernt unsere Unternehmenskultur kennen, der lernt unsere Prozesse kennen, der lernt unsere Anforderungen kennen, der lernt die Zielvorstellungen unserer Bauherrinnen oder unserer Kommunikationskunden kennen. Und damit müssen wir die KI vertraut machen und wir müssen sie trainieren und füttern mit allem, was jetzt als Planer unsere Haltung ist, unser Verständnis von Architektur. In der Architekturkommunikation müssen wir sie trainieren mit unseren Texten, mit unserer Bildsprache, mit unserer Art, weiß nicht, Piktogramme zu zeichnen und Ähnliches. Und erst wenn wir die KI richtig gut trainiert haben, und einige Architekturunternehmen machen das ja schon seit Jahren, dann können wir sie richtig gut verwenden. Dann kann sie uns unterstützen in unserer Autorenschaft als Architekten oder als schreibende Autoren. Dann kommen wir raus aus diesem oberflächlichen stanzenartigen Texten, wie sie heute von KIs geliefert werden, die nichts über uns wissen.
Ja, Herr Krause, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn es jetzt noch einen Aspekt gibt, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern unbedingt mit auf den Weg geben möchten, dann wäre jetzt noch die Zeit dazu. Und wie gibt es noch einen Aspekt, den Sie vielleicht irgendwie so auf der Hand haben?
Nein, der wichtigste Aspekt ist eigentlich der Aspekt für Architekten ja grundsätzlich ist, die KI trägt keine Verantwortung. Und unser Job als Architektinnen und als Architekten ist, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, so das, was wir richtig gut verstehen müssen. Und wenn wir das raushaben, die KI kann keine Emotionen, auch wenn sie uns das manchmal suggeriert. Die KI hat keinen Willen, die KI hat keine Ziele, die KI hat keine Ambitionen. Und sie hat keine Verantwortung. Das aber genau sind die Dinge, mit denen wir angehende Architektinnen und Architekten im Studium ausstatten, eine Haltung zu entwickeln, Zielvorstellungen zu entwickeln und eine öffentliche Verantwortung zu übernehmen für die Menschen, die in dem Haus letztlich leben oder arbeiten, für den Bauherrn natürlich, für den wir ein Stück weit diese ökonomische Verantwortung übernehmen und für die Umwelt. Das ist unsere Verantwortung, daran alle im Planungs- und Bauprozess Beteiligten dran zu erinnern, sie da auf gemeinsame Ziele einzuschwören und durch gute Kommunikation dahin zu begleiten. Dann entsteht gute Architektur, dann entstehen gute Räume für Menschen in der Stadt und dann kann uns, glaube ich, KI sehr zielgerichtet dabei weiterhelfen, schneller dahin zu kommen, effizienter und mit guten, vielleicht besseren Qualitäten.
Vielen, vielen Dank, Herr Professor Krause, dass Sie heute bei uns in unserem Mensch und Maschine Podcast zu Gast waren. Jan R. Krause, Professor für Architektur Media Management an der Hochschule Bochum, Gründungsdirektor des Berliner Büros Office for Architectural Thinking, Architekturvermittler und Autor zahlreicher Publikationen über Architektur und Architekturkommunikation. Ich freue mich, wenn wir das Gespräch an anderer Stelle vielleicht fortsetzen können, weil die Themenvielfalt ist enorm, wie wir eben heute festgestellt haben. Herr Professor Krause, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Scharke. Dankeschön.